Einen wunderschönen guten Morgen. Ich hoffe, dass Sie schon so wach sind, dass wir wieder miteinander nachdenken können, miteinander ins Gespräch kommen können. Und wir wollen heute Morgen über unsere Vorstellungen vom Menschen, was wir vom Menschen denken, was wir für ein Bild vom Menschen haben. Und ich denke, es ist wichtig, dass wir uns Rechenschaft geben, was prägt unser Bild. Und wir wollen schwerpunktmäßig auch in molekularbiologische Dinge gehen, aber wir werden uns auch einige Fossilien anschauen, auch das spielt eine Rolle. Bevor ich einsteige, würde ich gern nochmal, ich habe gestern Abend schon gesagt, ich bin Mitarbeiter der Studiengemeinschaft Wort und Wissen. Und da gibt es ganz alte Wurzeln zwischen dem Christlichen Technikerbund und der Studiengemeinschaft Wort und Wissen. Man könnte sagen, der Christliche Technikerbund, der war sowas wie Geburtshelfer, als die Studiengemeinschaft Wort und Wissen gegründet worden ist. Und es freut mich sehr, wenn es da immer wieder die Möglichkeit gibt, dass ich auch hier im Rahmen vom Christlichen Technikerbund mithelfen und mitarbeiten darf. Aber lassen Sie mich noch einen Satz zu diesem Logo sagen von Wort und Wissen. Ich habe gestern Abend gesagt, dass in diesem Namen schon das Programm drin steckt. Und die Gründer von Wort und Wissen, die haben dieses Logo entwickelt. Oder sagen wir mal nochmal umgesetzt, ist W plus W. Und wir, auch hier wird wieder deutlich, das Wort Gottes, die Bibel, das steht links oben. Also egal, ob Sie von oben nach unten oder von links nach rechts, wie das bei uns üblich ist, lesen, das Wort kommt immer zuerst. Aber dieses Und ist ja nicht nur das Zeichen, das Mathematische, die Operationsanweisung zur Addition, sondern dieses Plus ist auch das Symbol des Kreuzes. Und dieses zweite W, das Wissen, steht unter dem Kreuz. Und das ist so eine Lektion, die ich immer wieder selber durchbuchstabieren muss, mir klar machen muss, dass meine Fähigkeit zu denken, meine Vernunft, ein wunderbares Geschenk Gottes ist. Aber nicht einfach an sich selber gut, neutral, objektiv. Sondern die Bibel sagt, unsere Fähigkeit zu denken ist in Mitleidenschaft gezogen dadurch, dass unser Verhältnis zu Gott nicht in Ordnung ist. Oder anders gesagt, auch unser Wissen ist erlösungsbedürftig und unter dem Kreuz. Das ist so ein Punkt, warum ich sehr dankbar bin, dass für dieses Logo sozusagen immer wieder eine kleine Predigt. Unser Menschenbild. Ich würde heute Morgen gern mit Ihnen als Eingang einfach mal darüber nachdenken, wie funktioniert denn naturwissenschaftliches Forschen? Sie werden das schon vermuten, dass ich heute Morgen zeigen will, dass Naturwissenschaft nicht unwesentlich unser Bild vom Menschen mitprägt. Und deshalb denke ich, ist es wichtig, sich mal darüber Gedanken zu machen, wie funktioniert denn naturwissenschaftliche Forschung eigentlich? Und dann schauen wir uns ein paar Dinge an aus der Forschung, aus der Paläontologie, Fossilien und dann eben aus der Molekularbiologie. Was kommen denn da für Hinweise, für Informationen im Blick auf den Menschen? Und wir wollen in dem allem, in diesem Nachdenken immer wieder auf die Frage mitziehen, was macht denn den Menschen eigentlich aus? Wo liegen seine Wurzeln? Das ist so ein bisschen das Programm, das ich mir für heute Morgen vorgenommen habe. Wissenschaft. Wie funktioniert wissenschaftliches Arbeiten und Forschen? Übrigens, das habe ich mir jetzt einfach mal so ausgedacht, also nehmen Sie das nicht so ernst. Ja? Das ist einfach ein Vorschlag, mal das ein bisschen zu begreifen. Ich habe als Überschrift einfach mal drüber geschrieben, was ist denn das Ziel der Wissenschaft? Und habe dann etwas abstrakt dahinter geschrieben, Erkenntnis gewinnen. Vielleicht etwas normaler gesagt, wir zahlen Steuern und aus einem Teil dieser Steuern werden auch Forschungseinrichtungen, Universitäten mitbezahlt, weil wir von der Wissenschaft vernünftige Erklärungen wollen. Das steckt dahinter. Wir wollen mit der Wissenschaft und besonders auch mit diesem Teilbereich der Naturwissenschaft, wir wollen für Dinge, die wir beobachten können in der Welt, dafür wollen wir vernünftige Erklärungen. Das will die Wissenschaft erreichen. Warum ist das so, dass Wasser, wenn es draußen kälter ist, nicht in Tropfenform auftritt, sondern in Kristallform? Warum schneit es im Winter? Solche Dinge wollen wir verstehen können. Und wie finden wir solche Erklärungen, solche Erkenntnis? Wie können wir das gewinnen? Dazu haben wir ein sehr leistungsfähiges Werkzeug, nämlich unsere Vernunft. Und nun begegne ich immer wieder Christen, die haben mit ihrer Vernunft Probleme. Ich habe mit meiner Vernunft auch Probleme. Ich hätte gerne ein bisschen mehr davon. Wenn ich das richtig sehe, dann ist unsere Fähigkeit zu denken ein ganz herausragendes Geschenk Gottes. Ganz ausgezeichnetes Geschenk Gottes. Und Christen müssen keine Probleme haben mit ihrer Vernunft. Sie dürfen sich daran freuen, was Gott hier für ganz besondere Gaben gegeben hat. Aber wir müssen auch aufpassen, dass wir unsere Vernunft, unsere Fähigkeit zu denken, nicht überschätzen. Ich habe das in dieser Folie vorher versucht zu zeigen. Nach meiner Ansicht, nach meinem Verständnis, gehört auch unsere Vernunft unters Kreuz. Unsere Fähigkeit zu denken hat Schaden genommen, dort wo wir Menschen diesem Gedanken nachgegeben haben, wir könnten sein wie Gott. Wie funktioniert das jetzt praktisch? Nun, das ist gar nicht so schlimm und gar nicht so schwierig mit der Forschung, mit der Wissenschaft. Was macht denn ein Wissenschaftler? Der sucht sich aus der Welt, in der wir leben, aus der Wirklichkeit, sucht der sich einen beliebigen Forschungsgegenstand und fokussiert auf den. Der sucht sich aus der ganzen Fülle dessen, was wir hier alles sehen und beobachten können, und konzentriert sich darauf. Sie können sich das ganz einfach vorstellen, jetzt wenn im Frühling die Blumen auf den Wiesen wieder anfangen zu blühen, da nimmt man sich ein solches Schneeglöckchen und will das mal genauer angucken. Einen solchen Krokus mal verstehen. Und falls Sie hier Zweifel haben sollten, glauben Sie ja nicht, dass wir das schon alles verstanden hätten. Da kann man noch viele Doktorarbeiten drüber schreiben. Über so einen ganz einfachen Krokus, über so ein einfaches Schneeglöckchen, da gibt es noch viel, was wir nicht wissen. Und dann hat man also so einen Gegenstand gewählt, da kann man frei wählen, gibt es überhaupt keine Einschränkungen. Und was macht dann der Wissenschaftler? Nun, der hat in der Schule, in seinem Studium verschiedene Methoden gelernt. Ich habe hier einfach mal ein paar aufgeschrieben, also zum Beispiel geschichtswissenschaftliche Methoden, sozial-geisteswissenschaftliche Methoden und viele, viele andere, auch naturwissenschaftliche Methoden, die habe ich hier rot gemacht, weil dort meine persönlichen Vorlieben und meine Kompetenz steckt. Und Forschung ist im Grunde genommen jetzt nichts anderes, als dass man diese Methoden jetzt anwendet auf den Gegenstand, den man sich ausgesucht hat. So einfach ist Forschung. Aber schauen wir uns das noch ein wenig genauer an. Was macht jetzt der Wissenschaftler im Detail? Und jetzt nehmen wir uns wirklich speziell den Naturwissenschaftler vor. Was macht er denn? Der erste Schritt naturwissenschaftlicher Forschung ist, dass Daten gesammelt werden. Man sucht nach Fakten, man macht Messungen, man macht Beobachtungen. Als Chemiker stehe ich im Labor und mache irgendwelche Experimente. Der Kollege aus der Biologie nimmt vielleicht den Notizblock unter den Arm, klemmt sich den Bleistift hinters Ohr, marschiert in den Wald, setzt sich vor den Ameisenhaufen und guckt mal, was denn da so passiert. Aber was beide machen, ist, dass sie, wenn sie die Daten sammeln, wenn sie beobachten, dass sie das gehört zum wissenschaftlichen Geschäft, dass sie das ordentlich dokumentieren. Das müssen Schüler, das müssen Studenten lernen, ein ordentliches Protokoll zu führen, das zu dokumentieren, was man macht. Vielleicht mal ganz kurz, ein ordentliches Protokoll muss mindestens zwei Kriterien erfüllen. Erstens sollte ein Protokoll objektiv sein. Also das heißt unabhängig von der Person, die es macht. Das heißt, ein Protokoll, das Frau Meier schreibt, sollte ungefähr so ähnlich aussehen wie ein Protokoll, das Herr Müller schreibt, wenn sie beide dasselbe machen. Und zweitens sollte ein Protokoll vollständig sein. Alles, was man gemacht, beobachtet hat, soll da drinstehen. Anmerkung in Klammer, beide Kriterien sind Ideale und in der Realität niemals, ganz grundsätzlich niemals vollkommen zu erfüllen. Trotzdem gibt es gute und weniger gute Protokolle. Aber selbst wenn wir ein hervorragendes Protokoll haben, haben wir unser Ziel noch nicht erreicht. Wir haben noch nichts verstanden. Wir haben noch keine neue Erkenntnis gewonnen, sondern wir haben nur dokumentiert, was wir gemacht haben, was wir gemessen haben. Wie kommt der Wissenschaftler jetzt zu einer neuen Erklärung? Wenn ich das richtig sehe, dann fängt der Kollege an, jetzt, man könnte das etwas flapsig sagen, zu spekulieren. Jetzt versucht er, sich einfach irgendeine kluge Idee aus den Fingern zu saugen. Oder wenn wir das seriöser sagen, dann würde man vielleicht sagen, jetzt versucht er eine Hypothese zu formulieren. Eine Hypothese einfach als wissenschaftliche Idee, eine Vermutung. Und eine Hypothese zeichnet sich als wissenschaftliche Idee nicht dadurch aus, dass sie richtig ist. Das weiß man noch gar nicht. Eine Hypothese als wissenschaftliche Idee zeichnet sich dadurch aus, dass sie möglichst scharf, möglichst exakt formuliert ist. Und so hat man sozusagen aus dieser Vermutung eine Idee, ein Modell als eine mögliche Erklärung. Das ist ein Vorschlag für eine Erklärung. Und jetzt kommt als dritter Schritt, und der ist ganz typisch und charakteristisch für die Naturwissenschaft, nämlich, dass man diese Idee wieder an der Wirklichkeit testet und prüft mit der Frage, kann ich mit meiner Idee, kann ich mit meiner Hypothese etwas erklären, was man bisher nicht erklären konnte? Oder kann man mit meinem Modell etwas besser verstehen, als wir es bisher verstanden haben? Und das ist ein Punkt, da wird naturwissenschaftliche Forschung ziemlich frustrierend. Das muss man vielleicht Leuten sagen, die das nicht im Alltag machen. Forschung kann sehr frustrierend sein. Und zwar, weil dieser dritte Schritt, diese Prüfung, welche Qualität hat denn jetzt mein Modell? Taugt sie was? Die typische Erfahrung, die der Naturwissenschaftler macht, ist, so schön dir deine Idee scheint, taugt nicht viel. Ich möchte Ihnen das an zwei Beispielen etwas erläutern. Sehen Sie, ich habe mit vielen Kollegen zusammen an der Universität in Konstanz meine Doktorarbeit gemacht. Und viele Kollegen sind im Laufe ihrer Promotion mal aus ihrem Labor rausgekommen und haben gesagt, ich will nie mehr ein Labor von innen sehen. Frustriert. Das sind heute vielleicht hervorragende und erfolgreiche Manager, aber keine Wissenschaftler mehr. Frustriert. Weil man viel hineingesteckt hat in diese Idee und taugt doch nicht so richtig. Oder eine andere Erfahrung. Viele Kollegen von mir arbeiten in der Pharmaindustrie, entwickeln neue Medikamente. Die Erfahrung zeigt, dass die Kollegen ungefähr 10.000 neue Substanzen synthetisieren müssen, damit eine gefunden wird, die irgendwann einmal in einer Salbe Anwendung findet. Das heißt, 10.000 Mal arbeiten die für einen Papierkorb. Und dann einmal ein Treffer dabei. Forschung läuft leider nicht so, dass ich heute ein Experiment mache, nächste Woche das publiziere Und dann im Oktober kommt der Anruf aus Stockholm, dass ich den Nobelpreis gewonnen habe. So läuft es in der Praxis leider nicht. Aber was macht jetzt ein Kollege, dessen Frustrationstoleranzgrenze etwas höher liegt, also der sich nicht so schnell entmutigen lässt? Wenn ich das richtig sehe, macht er einfach weiter. Das heißt, der macht weitere Experimente oder sammelt weitere Daten, macht weitere Beobachtungen, verändert seine Idee ein bisschen oder sucht eine ganz neue und testet wieder. Und wenn ich das richtig sehe, dann läuft naturwissenschaftliche Forschung ständig in diesem Kreislauf. Immer und immer wieder getestet. Taugt das wirklich? Bewährt sich das wirklich? Und sehen Sie, genau darin liegt die ungeheure Stärke der naturwissenschaftlichen Methode. Ich möchte Ihnen das einmal so sagen. Das, was in unseren Lehrbüchern heute drinsteht, steht nicht deshalb drin, weil das wahr ist. Das wissen wir gar nicht. In den Lehrbüchern der Biologie, der Chemie, der Physik stehen Dinge drin, die sich bis heute bei diesen Tests bewährt haben. Bis heute, bei immer wiederholten Tests, haben sich diese Dinge bewährt. Das ist ungeheuer viel. Aber es ist etwas anderes wie der Anspruch auf Wahrheit. Ich denke, das ist wichtig, dass man sich das klar macht. Wie man auf Wahrheit prüft, weiß man in der Naturwissenschaft gar nicht. Das ist gar nicht der Punkt. Wir können nur fragen, bewährt sich das? Und das ist immerhin so viel wert, dass wir zum Beispiel heute Flugzeuge bauen, die, wenn nicht gerade auf Island ein Vulkan spuckt, auch starten und in der Regel wieder ordentlich landen. Obwohl wir wissen, dass wir in der Aerodynamik noch viele Dinge erforschen müssen, dass da noch längst nicht alles verstanden ist. Aber das, was wir wissen, ist so solide, dass wir damit in der Regel ganz gut zurechtkommen. Noch eine Sache ist mir wichtig. Viele Zeitgenossen verbinden mit der Vorstellung von Naturwissenschaft die Idee, naja, die haben es gut, die haben einfach die objektiven Dinge. Da gibt es nur das, was es wirklich gibt. Bei den Philosophen ist das schwieriger. Auch in den Naturwissenschaften, wie in jeder Wissenschaft, geht ohne Philosophie gar nichts. Philosophie, Metaphysik, Dinge, die jenseits der Natur liegen, spielen auch in den Naturwissenschaften eine grundlegende Rolle. Und deshalb möchte ich hier noch etwas einfügen. Es gibt eine philosophische Position, die trägt das Etikett Naturalismus. Und das ist die Philosophie, die für die Naturwissenschaft verbindlich ist. Das heißt, jede Aussage, die den Anspruch erhebt, naturwissenschaftlich zu sein, muss dem Naturalismus genügen. Sie brauchen keine Angst zu haben. Ich halte Ihnen jetzt keine philosophische Vorlesung, obwohl das hochspannend sein könnte. Aber ich möchte versuchen, anhand von einem Zitat Ihnen zu verdeutlichen, was man unter Naturalismus verstehen könnte. Der Freiburger Biologieprofessor Hans Mohr hat zum Naturalismus geschrieben, naturalistisch bedeutet, dass in den wissenschaftlichen Theorien und im wissenschaftlichen Weltbild keine übernatürlichen Kräfte vorkommen. Damit wird nicht behauptet, dass es diese übernatürlichen Kräfte oder Faktoren nicht gäbe. Die Voraussetzung, die der Naturforscher macht, ist lediglich, dass diese Faktoren, wenn es sie denn gibt, keinen Einfluss auf die Naturvorgänge, Naturgesetze und Naturkonstanten haben. Mit anderen Worten, naturwissenschaftliche Forschung läuft unter der Annahme, als gäbe es keinen Gott. Als würde Gott nicht eingreifen. Damit wir uns klar verstehen, die Naturwissenschaft studiert, und das mache auch ich als Naturwissenschaftler, ich studiere Gesetzmäßigkeiten, Ordnungen, die in dieser Natur vorliegen. Wenn Gott permanent Wunder tun würde, dann könnten wir überhaupt keine Naturwissenschaft betreiben. Wir können deshalb naturwissenschaftlich forschen, weil Gott Ordnungen geschaffen hat. Und diese Ordnungen kann ich als Christ und auch der Kollege, der von Gott überhaupt nichts hält, gleichermaßen erforschen. Auch ich als Chemiker gehe nicht morgens ins Labor und sage, lieber Gott, mach jetzt bitte, dass in meinem Reagenzglas heute Morgen die Moleküle sich so miteinander verbinden, wie ich mir es wünsche. Nein, auch ich komme nicht drum herum, mir all die Bücher anzueignen, in denen sich Generationen von Chemikern bemüht haben, Erfahrungen zu sammeln, wie verhalten sich Stoffe. Das muss ich lernen. Ich habe sehr wohl die Erfahrung in meinem Leben gemacht, dass Gott was von Chemie versteht und dass ich darüber mit Gott reden kann. Aber es heißt nicht, dass Gott in meinen Reagenzgläsern permanent Wunder tut. Aber das sollten wir uns merken, denn vieles, auch gestern Abend in der Diskussion kamen wir drauf, immer wieder diese Frage, Evolution, wie ist denn das? Hier liegt der Knackpunkt, hier. Naturwissenschaft tut so, als wäre Gott nicht da. Vielleicht erinnern Sie sich, vor einigen Jahren gab es in Deutschland ein sehr bekanntes, populäres Buch, der Gotteswahn, Richard Dawkins. Der hat dann gesagt, die Naturwissenschaft hat gezeigt, Gott gibt's nicht. Irrtum, Herr Kollege, Irrtum. Ich erhebe Einspruch, warum? Die Naturwissenschaft hat selbstverständlich gezeigt, dass sie nichts von Gott sieht. Aber das hat sie schon am Anfang so definiert. So betrachten wir die Welt, dass Gott für unsere Überlegungen keine Rolle spielt. Das heißt, wenn Herr Dawkins am Ende das feststellt, dann heißt das nur, er hat ordentlich gearbeitet, er hat konsequent gearbeitet. Aber selbst wenn er Gott beobachten würde, hat er sich als Naturwissenschaftler entschieden, das übersehe ich. Das spielt für mich keine Rolle. Hier liegt der Knackpunkt, hier liegt der Punkt, warum Folgendes passieren kann, wenn die Biologielehrerin in der Klasse versucht zu erklären, dass der letzte gemeinsame Vorfahre von Schimpanse und dem Menschen sich vor 6 Millionen Jahren getrennt haben. Und der Peter sich dann meldet und sagt, aber ich habe in der Jungschar gelernt, dass Gott den Menschen gemacht hat. Wenn der Peter eine freundliche Biologielehrerin hat, dann sagt diese Biologielehrerin, Peter, das ist schön für dich, aber wir machen hier Biologie. Wenn er eine etwas unfreundlichere Biologielehrerin hat, dann sagt sie noch was ganz anderes. Aber der Punkt liegt hier. Weil diese Biologielehrerin ausgebildet worden ist unter diesem Leitgedanken, so arbeiten wir naturwissenschaftlich. Da liegt der Punkt. Das ist eine Grundsatzentscheidung. Und das sollten wir wissen. Das sollten wir im Hinterkopf haben. So, genug der Theorie. Schauen wir uns mal ein bisschen die Praxis an. Viele Dinge wissen wir heute, oder glauben wir zu wissen, aus den Fossilien. Schauen wir uns mal die ein bisschen an. Sehen Sie, das hier ist ein idealisierter Aufriss der verschiedenen Erdschichten. Und die Paläontologen, die Fachleute für das alte Leben, für das vergangene Leben, für die Fossilien, die haben einen ganz einfachen Leitgedanken, den kann man auch ohne Studium leicht nachvollziehen. Die sagen, das, was unten liegt, was tief, ganz unten in den Schichten liegt, das ist älter als wie das, was darüber liegt. Weil die Schicht, die oben liegt, ist später abgelagert worden, die ist jünger. Das, was da drauf liegt, ist noch jünger. Und das Allerjüngste liegt ganz oben. Also je tiefer, umso älter. Es sei denn, es hat irgendwann mal das umgedreht, da muss man dann genauer hinschauen. Aber in der Regel, das, was unten liegt, ist älter als das, was oben liegt. Und jetzt finden wir in ganz vielen Erdschichten Fossilien, Spuren von früherem Leben, das man ausgraben kann. Sie dürfen jetzt nicht denken, dass hier unten Schluss ist, sondern da geht es noch sehr viel weiter. Aber das hier sind die ersten Schichten im Präkambrium, wo wir Fossilien finden. Und jetzt zeige ich Ihnen etwas, was Sie vielleicht erstaunt. Aber es ist so, dass wir in den untersten Schichten, in denen Fossilien drin sind, da finden wir Spuren von einfach, verhältnismäßig einfach gebauten Meereslebewesen. Und in höheren Schichten kompliziertere Meereslebewesen. Und Amphibien finden wir erst viel später. Reptilien noch viel später, Säugetiere noch viel später und Menschen und menschenähnliche Fossilien nur in den allerobersten Schichten. Das ist der typische Befund. Wir finden Fossilien, Spuren von vergangenem Leben, nicht chaotisch, nicht alles kunterbunt, sondern wir finden eine regelhafte Fossilabfolge. Das sind die Daten. Und jetzt suchen wir dazu nach Erklärungen. Und die allermeisten meiner Kollegen sagen, das ist ganz einfach, das, was Sie hier sehen, das ist ein Dokument, wie sich das Leben entwickelt hat. Und das ist eine Erklärung, die passt ungeheuer gut für das, was wir hier sehen. Ungeheuer gut. Wenn wir nur ganz kurz nachdenken, dann sehen wir, dass Leute, die glauben, alles besser zu wissen, und manchmal verhalten sich Christen so, dass es da ganz anders aussieht. Sehen Sie, wenn es wirklich so ist, dass Gott in einem kleinen Zeitfenster die ganzen Lebewesen erschaffen hat, dann würde ich eigentlich bei den Fossilien erwarten, dass ich vom ersten Moment an alles finde. Tue ich aber nicht. Ich lade Sie ein, nachzudenken. Stellen Sie sich vor, zu Hause in Ihrem Vorgarten fällt ein Spatz tot vom Apfelbaum. Der liegt jetzt dort in unserem Apfelbaum und wir unterstellen mal, dieser tote Spatz wird jetzt nicht von Nachbars Katze geholt und er wird auch nicht von Nachbars Kindern beerdigt, sondern der bleibt dort liegen. Dann kann man innerhalb gar nicht allzu langer Zeit feststellen, dass trotzdem die Leiche dieses Spatzens verschwindet. Die wird entsorgt. Wenn man sich das genauer anschaut, nicht alle lieben das, aber man kann das machen. Es gibt heute Kriminaltechniken, die haben das sehr genau studiert. Man kann an Leichen, wenn man deren Befall mit Larven von Insekten beurteilt, dann können Fachleute sagen, anhand dieser Insektenlarven, die da drauf sind, wie lange die Leiche hier schon liegt. Ist nicht der schönste Job, aber das kann man machen. Das heißt, schon ganz kurze Zeit, nachdem der Spatz dort unter unserem Baum liegt, finden wir dort Eier und Larven von Schmeißfliegen. Wir finden, dass andere Aasfresser sich daran gütlich tun. Wir finden Pilze, wir finden Mikroorganismen. Und nach einer endlichen Zeit ist dieser Sperling komplett verschwunden. Wenn ich 1,80 Meter tiefer gelegt werde, dann kommt das darauf an, auf welchem Friedhof das ist. Aber es kann sein, dass man nach 10, 15 Jahren nichts mehr, überhaupt nichts mehr von mir findet. Es kommt auf die Bodenchemie an, aber es kann sein, dass da nichts mehr da ist. Auch kein Schädel mehr, überhaupt nichts. Das zeigt uns, und die Erfahrung machen wir eigentlich in einem Ökosystem, das im Gleichgewicht sich befindet, werden normalerweise die Überreste von Lebewesen komplett recycelt. Sie verschwinden spurlos. Überall dort, wo wir Fossilien finden, zeigt uns das, dort sind solche Ökosysteme nachhaltig gestört worden. Dort sind all diese Prozesse unterbunden worden. Ich möchte Ihnen ein Beispiel nennen. Die meisten von uns werden sich noch daran erinnern, vor einigen Jahren gab es über den Jahreswechsel die Tsunami-Katastrophe in Südostasien. Da kommt also so eine riesige Flutwelle und die kommt nicht nur mit reinem Wasser, sondern da kommt eine ganze Menge an Fracht, an Dreck, an Material mit. Und alles, was im Einflussbereich dieser Welle liegt, wird zugedeckt. Eine ideale Situation, damit sich Fossilien bilden können. Alles, was da zugedeckt wird, ist abgeschlossen vom Öl, da kommt, ist dicht versiegelt, da bilden sich Fossilien. Jetzt wissen wir, dass eine ganze Reihe von Tieren, fragen Sie mich bitte nicht wie, die haben damals gespürt, irgendwas stimmt nicht. Und die haben sich vom Uferbereich zurückgezogen in höher gelegene Gebiete. Die sind von dem Einfluss dieser Welle nicht betroffen worden. Wenn jetzt Kollegen dorthin gehen und nach Fossilien suchen, dann finden sie von diesen Tieren keine Fossilien. Wenn sie das jetzt nach dem herkömmlichen Schema interpretieren, würden die sagen, die haben hier nicht gelebt. Wir finden sie nicht. Aber weil wir Zeitzeugen, weil wir Augenzeugen haben, können wir wissen, nee. Die Tiere haben hier gelebt, aber sie sind von der Katastrophe nicht betroffen worden. Das heißt, es könnte Folgendes sein. Wenn wir in diesen Schichten Fossilien finden von komplexen Meereslebewesen, dann können wir sicher sagen, die haben hier gelebt. Aber der logische Schluss, dass alle anderen Lebewesen, die wir hier nicht finden, nicht gelebt haben, ist gefährlich. Es könnte andere Gründe geben, warum die nicht da sind. Sehen Sie, in unseren naturhistorischen Museen haben wir jetzt eine Erdgeschichte rekonstruiert anhand der Fossilien. Wir haben nicht mehr. Wir können nur auf die Fossilien zurückgreifen. Aber so diesen Gedanken, den ich Ihnen einfach mal mitgeben möchte. Mit den Fossilien haben wir im Grunde genommen immer Momentaufnahmen von besonderen Situationen. In unseren Museen behandeln wir sie aber so, dass wir sagen, das war die typische Situation aus der Erdgeschichte. Es könnte sein, dass das, was wir in unseren Museen in tollen Bildern an den Wänden und auf Schautafeln haben, dass das gar nicht so der normale Gang ist. Das ist rekonstruiert aus Momentaufnahmen von Sondersituationen. Nehmen Sie das einfach mal im Hinterkopf mit für den nächsten Museumsbesuch. Und lesen Sie alles, was auf den Tafeln steht. Aber gewöhnen Sie sich das Denken nicht ab. Gestatten Sie sich den Luxus, selber Fragen zu stellen, selber zu denken. Aber sehen Sie auch das, wir haben, das, was wir sehen an Fossilien, spricht nicht unbedingt für das, was wir von der Bibel her erwarten würden. Ich möchte Ihnen noch einen anderen Menschen vorstellen, der mit Fossilien berühmt geworden ist. Johann Jakob Scheuchzer. Sie sehen, der hat schon vor etlichen Jahren gelebt, war ein Schweizer Arzt und Naturforscher. Und er hat unter anderem ein erstes Lehrbuch für Paläobotanik geschrieben, also Versteinerungen von Pflanzen. Aber wenn man heute von Johann Jakob Scheuchzer hört, dann im Zusammenhang mit einem Fehler, der ihm unterlaufen ist. Das ist ein Fossil. Das wurde am Bodensee, ganz in der Nähe, dort wo ich wohne, an der Schweizer Grenze, gefunden. Und ich weiß nicht, ob es Johann Jakob Scheuchzer selbst gefunden hat oder ob es ihm in die Hände gekommen ist. Das ist so etwa ein Meter lang. Er hat über dieses Fossil eine wissenschaftliche Publikation geschrieben, 1726 in einer Zeitschrift, die es heute noch gibt, eine angesehene naturwissenschaftliche Zeitschrift. Und dieses Fossil hat er dort beschrieben unter dem Schlagwort Homo diluvii testis, der Mensch als Zeuge der Flut. Und in dieser wissenschaftlichen Publikation schreibt er, das, was wir hier sehen, ist ein betrübtes Gebein von einem alten Sünder, der in der Sündflut umgekommen ist. Ich kann Ihnen sagen, das würde heute nicht mehr die geringste Chance haben, in einem wissenschaftlichen Journal publiziert zu werden. Aber es war damals ganz normal. War völlig normal. Aber ich weiß nicht, selbst wenn Sie jetzt als Nichtfachleute sich dieses Fossil ansehen, ich weiß nicht, ob Sie draufgekommen wären, dass das ein Mensch sein könnte. Und man könnte sagen, auch damals schon ein Johann Jakob Scheuchzer, wenn er das gründlich und ordentlich angeschaut hätte, hätte ihm kommen müssen, Der Mensch sieht ein bisschen anders aus. Etwas später hat ein berühmter Kollege dann, Serge Cuvier, hat dann das nochmal genauer angeschaut und hat gesagt, damals waren dann auch schon lebende Vergleichstiere, nämlich Riesensalamander, bekannt. Und er hat dann das als einen fossilen Riesensalamander identifiziert. Und Johann Jakob Scheuchzer zu Ehren heißt dieses Fossil heute Andreas Scheuchzeri. Aber wenn heute Menschen kommen und sagen, wir wollen die Bibel auch für wissenschaftliches Arbeiten ernst nehmen, dann gibt es viele Kollegen, die sagen, guckt euch mal an, was dabei rauskommt. Und man muss das sagen, das ist nicht ordentlich gearbeitet, nicht sorgfältig. Das hätte man können besser machen. Aber es ist nicht der Beweis, dass man mit der Bibel im Hinterkopf nicht auch ordentlich denken könnte. Ja? Aber ich möchte damit einfach nur zeigen, es ist nicht alles damit gewonnen, dass man sagt, wenn ich die Bibel in die Hand nehme, dann wird alles in Ordnung. Nein! Das sind zwei sehr bekannte Fossilienforscher. Don Johansson und Tim White. Damals saßen sie vermutlich zum letzten Mal gemeinsam an einem Tisch. Die können nicht mehr miteinander. So ist das oft bei guten und sehr profilierten Leuten. Also die würden sich heute nicht mehr gemeinsam an einen Tisch setzen. Damals haben sie noch Anfang der 80er Jahre auch zusammengearbeitet. Vor sich haben sie Fossilien. Überreste von Menschen. Menschenähnlichen Lebewesen. Woher weiß man das, dass das was Menschenähnliches ist? Nun, vielleicht muss man zunächst einmal sich vergegenwärtigen, ein Anthropologe hat einmal geschrieben, Fossilien tragen keine Etiketten. Da steht also nicht dran, ich war ein Neandertaler, sondern dieses Etikett, das machen erst die Mitarbeiter im Museum dran. Sondern diese Menschen, diese Fachleute, die müssen sehr genau diese Skelettstrukturen studieren und können dann sehr wohl einen Kiefer von einem Wildschwein von demjenigen eines Menschen unterscheiden. Und deshalb können sie sagen, naja, das sieht so ähnlich aus wie bei Menschen. Machen wir das mal selber. Das, was wir hier sehen, ist ein Fossil, hat auch einen Namen Ramapithecus. Von Ramapithecus kennen wir das. Und nun wird man auch ohne Zahnarztstudium sagen können, so etwas Ähnliches haben wir in unserer unteren Gesichtshälfte auch. Ich hoffe, dass Ihre Zähne etwas besser aussehen, aber die hier sollen ja auch etwas älter sein. Frage, ist Ramapithecus ein Mensch oder ist Ramapithecus vielleicht ein anderer Primat, ein Menschenaffe? Nun, da gibt es viele Kriterien, nehmen wir uns mal eins vor. Unsere Erfahrung zeigt, die Kieferbögen von Menschenaffen sind U-förmig angelegt. Das heißt, die Backenzahnreihen sind parallel angeordnet. Typisch für Menschen, können Sie mal an Ihrem Kiefer abtasten, ist dieser parabolische Kieferbogen. Das heißt, die Backenzahnreihen stehen schräg zueinander. Frage, Mensch oder Menschenaffe? Tja, Problem, das Entscheidende fehlt. Wir können die so hinlegen oder wir können sie so hinlegen. Das Interessante ist, dass die erste wissenschaftliche Arbeit so publiziert worden ist. Nicht, weil es Beweise gegeben hätte, das sind frühe Menschen, sondern weil die Kollegen geglaubt haben, jetzt endlich haben wir einen frühen Menschen gefunden. Und dann hat man gesagt, na klar, jetzt das, und deshalb ist das so. Inzwischen hat man Sivapithecus gefunden. Eine ganz ähnliche Struktur, von dem hat man den ganzen Schädel. Und sieht hier, das sieht man auf dieser Aufnahme nicht so gut, aber das ist ein U-förmiger Kieferbogen. Und die Vergleiche zeigen, Sivapithecus und Ramapithecus sind sehr, sehr nahe miteinander verwandt. In alten Biologiebüchern steht Ramapithecus und Sivapithecus als Vorläufer des Menschen im Stammbaum. Das ist heute nicht mehr so, sondern heute halten die Fachleute diese Fossilien eher als Vorläufer, die zum Formenkreis der Orang-Utans gehören. Sehen Sie, so kann sich wissenschaftliche Forschung verändern. Da macht man einen neuen Fund und dann werden die Dinge in einen neuen Zusammenhang gestellt. Völlig normal in der Naturwissenschaft. Das ist ein anderes bekanntes Fossil. Lucy. Hat man 1974 gefunden in Äthiopien. Übrigens, der Leiter dieser Ausgrabungskampagne war Don Johansson, der Herr, der vorher links gesessen hat. Lucy, eine Frau, übrigens dieser Name, der kommt daher, dass man damals im Ausgrabungslager Beatles gehört hat. Und da lief an diesem Abend Lucy in the Sky with Diamonds und so kam Lucy zu ihrem Namen. Also auch Wissenschaftler sind ganz normale Menschen. Lucy ist ein Vertreter der Australopithecus-artigen. Und von diesen Australopithecus-artigen glauben viele Zeitgenossen, das sind frühe Menschen. Also da entwickelt sich der Mensch heraus. Wenn man sich das genauer anschaut, dann sieht man natürlich, es gibt Hinweise, dass Australopithecus-artige zweibeinig aufrecht gehen können. Man kann heute, das ist ganz interessant, man kann das am Computer simulieren und kann mal sich anschauen dann auf dem Bildschirm, wie laufen denn die? Ich weiß nicht, ob Sie schon mal Leichtathletik angeguckt haben, die Geher. Also 50, wenn man die laufen sieht, da denkt man, denen muss man mal zeigen, wie man eigentlich läuft. Ja, die hinken da so durch die Gegend. Also es macht Sinn, aber sieht für normale Menschen doch etwas gewöhnungsbedürftig aus. Und vermutlich sind die Australopithecus-artigen so ähnlich watschelnd, haben die sich fortbewegt. Das kann man anhand der Fossilien, anhand der Gelenkanordnungen, kann man das rekonstruieren und dann simulieren. Man sieht auch, dass es an den Handknochen wirklich Spezialanpassungen gibt fürs Klettern. Das heißt, der ist vermutlich vor allem geklettert. Was wir nicht wissen, ist, wie verwandt ist denn der, sondern was wir nur feststellen können, ist, wie ähnlich ist der denn mit dem Menschen. Da gibt es Ähnlichkeiten und gibt es Unterschiede. Schauen Sie sich mal den Brustkorb an. Ich weiß nicht, welcher junge Mann heute glücklich wäre mit so einem Brustkorb. Ja, der wünscht sich eher der würde ihn eher rumdrehen, ja. Der moderne Mensch hat eher einen tonnenförmigen Brustkorb. Aber diese Anordnung ist optimiert dafür, dass er die Arme hochkriegt. Ja? Wenn Sie mal einen Tag lang Arme über dem Kopf arbeiten, also beim Decke streichen oder beim Decke tapezieren, dann merken Sie, das ist nicht die normale Armhaltung für uns. Für Australopithecus ist das viel, viel einfacher. Ja? Also es ist eine Spezialität. Vielleicht haben Sie gehört, im letzten Jahr kam ein anderes Fossil. Also Lucy ist der Rang abgelaufen worden von Ardi. Letztes Jahr ganz groß auch in der Zeitung gekommen. Man hat in Äthiopien ein weiteres sehr vollständiges, also mit vielen Details von einem Individuum gefunden. Wieder eine neue Sache, hochspannend. Da sind die Leute gerade mit Hochdruck dran, das zu verstehen. Und man kann das ja heute wunderbar machen, also man kann das dann am Computer sich alles anschauen, kann das wunderbar dann am Bildschirm auch rumdrehen. Und da gibt es manche Dinge, die passen nicht so ganz genau. Zum Beispiel kann man anhand des Skeletts sagen, ich weiß nicht, ob Sie schon mal einen Schimpansen laufen haben sehen. Wenn kleine Kinder auf allen Vieren gehen, dann nehmen die ihre Hände und legen die so auf. Wenn Sie mal das nächste Mal in den Zoo gehen und mal bei den Schimpansen suchen, dann gucken Sie mal, wie die ihre Vorderextremität, die haben einen sogenannten Knöchelgang, die laufen, die machen praktisch so, die klappen die Finger ein und laufen auf den Knöcheln. Und das kann man sehen, Ardipithecus ist nicht auf den Knöcheln gegangen. Dem fehlen dazu die Strukturen an den, das heißt, der passt eigentlich nicht so ins Schema, wie man sich das eigentlich anschaut. Da gibt es noch viele andere spannende Details, die übergehen uns. Aber das ist das Spannende an den Naturwissenschaften. Ja, da findet man jetzt wieder was Neues und hat wieder ganz neue Probleme. Sie können sich ganz sicher sein, der Stammbaum des Menschen, der in Ihrem Biologiebuch stand, der gilt schon längst nicht mehr. Der gilt schon längst nicht mehr.
Neandertaler. Da sind sich die Fachleute sicher, der gehört zu uns Menschen. Das ist ein Mensch, Homo Neanderthalensis. Der sieht nicht aus wie der moderne Mensch, aber er ist ihm sehr, sehr ähnlich. Was ihn unterscheidet, ist, dass er sehr massive, sehr starke, sehr stabile Knochen hat. Das Interessante ist, dass es heute einige, das sind nicht alle, da sind sie sich nicht einig, aber es gibt einige Fachleute, die sagen, es könnte sein, oder die sagen, wir wissen von modernen Menschen, dass die Inuits, die Eskimos, das sind die Menschentypen, die vom Skelett her dem Neandertaler am ähnlichsten sind. Auch die haben vergleichsweise starke Knochen. Und so gibt es Fachleute, die sagen, vielleicht ist der Neandertaler ein Mensch, der ganz stark an kalte Klimabedingungen angepasst war. Könnte sein. Vielleicht noch ein paar Dinge zum Neandertaler. Also das ist zum Beispiel das Fingerendglied eines Neandertalers, also das letzte Knöchelchen hier, im Vergleich zu modernen Menschen. Der hat schon eine andere Pranke. Vielleicht doch etwas vorsichtig sein beim Händeschütteln oder so. Übrigens, wussten Sie, der Neandertaler, der stammt gar nicht aus der Höhle da bei Düsseldorf. Sondern die ersten Neandertaler hat man auf Gibraltar gefunden. Nur wusste man damals noch nicht, dass es ein Neandertaler ist. Aber als dann dieses Skelett aus Düsseldorf, aus dem Neandertal publiziert worden ist, haben die Kollegen in Spanien gesagt, ja, sowas liegt bei uns auch schon lange im Regal. Aber wenn das die ersten gewesen wären, dann müssten wir heute irgendwelche spanischen Namen lernen und so ist doch besser, dass der Neandertaler heißt. Ja?
Ich habe
kürzlich gehört, der Name Neander kennt von diesem Jahr. Das ist so. Dieses Tal bei Düsseldorf ist benannt nach dem Pfarrer und Liederdichter Joachim Neander. Wenn Sie mal in altes Kirchengesangbuch reinschauen, von dem gibt es Lieder, die wir heute noch in den Liedern singen, in den Gottesdiensten singen. In dieser Höhle hat man also den, und dort wird bis heute noch geforscht. Man muss heute mit dem Boot in diese Höhle ranfahren, wenn man das mal mit dem Computer simuliert, wie das damals gewesen sein könnte, Eiszeit, dann hat viel Wasser gefehlt, das war gefroren, dann hätten die vielleicht darüber waten können. In diesen Höhlen wird bis heute gearbeitet und vor 2 Jahren hat man den Küchenfußboden da mal ein bisschen genauer untersucht und findet dort zum Beispiel von den Küchenabfällen Delfinwirbel. Das heißt also, auf dem Speiseplan des primitiven Neandertalers war Delfin. Wie kommt der an Delfin? Da muss man sich schon was überlegen. Der schwimmt nicht einfach so in die Pfanne. Oder da findet man Kieferbruchstücke von der Mönchsrobbe. Auch das stand offensichtlich auf dem Speiseplan. Wenn man sich dann mal so einen Zehenknochen von so einer Mönchsrobbe, der dort auf dem Fußboden, Küchenfußboden noch rumliegt, anschaut und unter dem Mikroskop anschaut, dann sieht man Schnittspuren. Und auch das Küchenmesser liegt noch gleich auf dem Küchenfußboden rum. Das heißt, die haben nicht einfach den Knochen genommen und darin rumgenagt, sondern die haben ordentlich das Fleisch vom Knochen gelöst und man sieht noch, wenn man gründlich hinschaut, die Schnittspuren vom Neandertaler. Das heißt, es könnte sein, dass wir unsere Vorstellung, da merken wir schon, wie wir geprägt sind. Neandertaler, naja, ein bisschen primitiv und so. Woher wissen wir das denn? Vielleicht müssen wir vorsichtiger sein mit unseren Voreinstellungen. Aber sehen Sie, das Problem bei diesen Dingen ist, wir haben Fossilien, wir haben Daten. Hier sehen Sie Ramapithecus und Sivapithecus auf diesem Ast zum Orang-Utan. Oder hier andere, die Australopithecus-artigen. Und dann verschiedene Homo-Formen, auch den Neandertaler. Und jetzt muss man das erklären. Jetzt braucht man eine Idee, eine Hypothese. Und die typische Hypothese ist, das ist ein Ast von dem Baumstamm, an dem alle Lebewesen angebracht werden und das hängt alles miteinander zusammen. Ich möchte Ihnen einfach nur die Idee mal mitgeben. Diese Idee vom Baum ist eine Idee. Die macht das Verständnis leichter. Aber das ist nicht naturwissenschaftliches Ergebnis, dass es ein Stammbaum ist. Sondern wir könnten dieselben Daten durchaus auch anders darstellen. Das sind dieselben Fakten, dieselben Daten, aber auf unterschiedlichem Hintergrund interpretiert. Ich möchte Sie nicht im Unklaren lassen, dieses rechte Bild werden Sie in keinem Fachbuch finden. Das, was Sie typischerweise in Fachbüchern finden, sind solche Darstellungen. Was mir an dieser rechten Darstellung gefällt, ist, dass sie kompatibel wäre mit einem Satz, den ich im Hinterkopf habe, und Gott schuf ein jedes nach seiner Art. Ich möchte aber genauso deutlich sagen, auch das ist nur eine Idee, nicht wissenschaftliches Ergebnis. Aber ich möchte Ihnen damit einfach zeigen, man kann die Dinge unterschiedlich anschauen. Und es ist durchaus eine Sache, über die sich nachzudenken lohnt. Warum wird ausschließlich diese Interpretation propagiert heute? Ich würde Ihnen aus Selbstschutzgründen raten, sagen Sie das niemand so laut weiter, wenn Ihnen daran liegt, dass andere Leute Sie noch für normal und ernst nehmen. Sie machen sich ganz schnell unbeliebt. Ich möchte Ihnen noch etwas zeigen, was uns vielleicht hilft, unsere eigene Vorstellung vom Menschen so zu hinterfragen. Sehen Sie, ein Ausgrabungsleiter, Dr. Thieme, der hat vor einigen Jahren in Ostdeutschland, in Thüringen, eine Fläche ausgegraben in einem Braunkohletagebau. Da hat Homo erectus, der aufrechtgehende Mensch, Wildpferde gejagt. Hier noch ein Schädel, aber uns interessiert jetzt hier dieser Jagdspeer. Das ist ein Fichtenspeer und da hat er einige davon gefunden, die hat man sich genauer angeschaut und gemerkt, diese Jagdspeere, da hat nicht Homo erectus einfach so ein Stöckchen geschnitzt und mal geguckt, ob er damit ein Wildpferd trifft. Sondern wenn man sich diese Jagdspeere anschaut, dann sind die mit viel, da steckt viel Erfahrung drin. Der Speer ist so gebaut, dass der härteste Teil vom Holz vorne an der Spitze ist. Die Länge des Speeres ist aerodynamisch optimal. Auch die Gewichtsverteilung, die Austarierung ist nahe am Optimum. Man hat solche Speere nachgebaut und hat Sportstudenten der Universität Heidelberg Speerweitwurfwettbewerbe machen lassen. Und hat das verglichen mit modernen Hochleistungssportgeräten und hat die Erfahrung gemacht, die beiden unterscheiden sich praktisch nicht. Ich sage es mal etwas flapsig. Man hat nur den Computer noch nicht gefunden, mit dem Homo erectus sein Jagdgerät optimiert hat. Oder ein anderes Beispiel, Neandertaler. Das hier ist ein Flötenbruchstück. Eine ganz robuste, eine Flöte aus dem Oberschenkelknochen eines Bären. Das sind keine Flöten, in denen Sie dann zwei Oktaven oder sowas haben, sondern das waren in der Regel 3, 4, 5 Lochflöten. Aber Musikwissenschaftler haben dieses Stück jetzt untersucht und sie können an diesem Bruchstück 4 Löcher noch identifizieren. 1, 2, 3, 4. Und die Untersuchung ergab, der Lochabstand, der stimmt genau. Darauf hat Neandertaler harmonisch musiziert. Also er hat nicht einfach nur auf dem Knochen rumgepfiffen, sondern er hat ordentlich harmonisch Musik gemacht. Also Vorsicht, so mit der Vorstellung der Neandertaler, so einer, der erstmal das richtige Laufen lernen musste und so. Vorsicht. Wir wissen heute mehr. Erstaunt hat mich im vergangenen Jahr, da hat man im Donautal eine weitere Flöte gefunden, diesmal aus Gänsegeierknochen. Die lag in Trümmern, hat man wieder zusammengebaut. So sieht das dann aus. Es wurde von einem spanischen Spezialisten, wurde diese Flöte nachgebaut. Man kann heute sogar eine CD kaufen, wo auf dieser nachgebauten Flöte gespielt wird. Was mich aber am meisten erstaunt hat, ist Folgendes. Niklas Konrad aus Tübingen, er hat diese Grabungskampagne geleitet und schreibt in einem Artikel, in einem Begleitartikel in Nature zu diesem Fund, zu dieser Beschreibung. Ich habe hier das Originalzitat übersetzt. Sagt er in etwa, wenn wir 35.000 bis 40.000 Jahre, so datiert man diesen Fund. Wenn man dahin zurückgeht, dann muss man sich in seiner Vorstellung ein paar Dinge klar machen, dass die eine andere Kultur haben und so weiter und so fort. Aber er sagt, dann alles, was wir finden von den Leuten, zeigt uns, dass ihre intellektuellen Fähigkeiten im Grunde genommen genau dieselben sind wie von uns heute. Das, was wir finden, zeigt uns Menschen mit einer Intelligenz, mit intelligenten Fähigkeiten, die mit unseren vergleichbar sind. Finde ich schon erstaunlich, dass einer, der damals so den Küchenfußboden aufräumt von früheren Kulturen, sagt, anhand von dem, was ich hier finde, habe ich den Eindruck, dass ich es hier mit Leuten zu tun habe, die intellektuell auf meiner Ebene sind. Eine andere spannende Sache, die die meisten von uns nicht wissen. Wir haben einen unter unseren Mitarbeitern, der hat sich spezialisiert auf Steinwerkzeuge. Wir wissen heute von Steinwerkzeugfunden, die darf es gar nicht geben. Ich gehe jetzt gar nicht ins Detail, ich bin da auch kein Spezialist, aber Michael Brandt hat in Museen und auch selbst Stücke, die aus Schichten stammen, die nach klassischer Datierung 53 bis 56 Millionen Jahre alt sind. Kann gar nicht sein. Da gibt es lange noch keine Menschen. Lange nicht. Also da gibt es noch ein paar spannende Fragen. Erinnern Sie sich an das, was ich ganz am Anfang gesagt habe, dass wir keine menschlichen Fossilien in tiefen Schichten finden. Das ist kein Beweis, dass die dort nicht waren. Wir haben nur nicht den positiven Nachweis, dass wir hier welche finden. Spannend. So. Das Bild haben wir gestern Abend schon mal kurz gesehen. Erbgut, DNA. Wir wissen inzwischen alle, sind wir inzwischen alle, dass wir wissen, in unseren Zellen, auf diesem DNA-Molekül, da ist das Erbgut abgespeichert. Und auch diese Daten nutzt man heute, um den Menschen zu verstehen. Wir analysieren das, wir kennen das menschlich, das Erbgut des Menschen. Zumindest so ein bisschen. Und zwar, weil sich auch hier wieder zeigt, wir haben das vor einigen Jahren großartig gefeiert, jetzt ist das Erbgut des Menschen entschlüsselt. Und man könnte anders sagen, dann haben wir angefangen zu merken, wie viele offene Fragen es gibt. Sehen Sie, da haben Kollegen Wetten abgeschlossen. In der ganzen Welt, wie viele Gene gibt es denn? Und am Ende haben sie gemerkt, es gibt erschreckend wenig bei Menschen. Da hat man immer gedacht, das ist der höchste, das komplizierteste Leben. Bei dem gibt es am meisten. Es gibt viele Blumen, die haben viel, viel mehr Gene wie wir. Oder haben Sie das gelesen? In unserem Erbgut, das haben wir ja so in der Schule gelernt, auf der DNA, das sind die Bauanleitungen für die Eiweiße, für die Proteine, für die Maschinen in unseren Zellen. Wenn wir das genau anschauen, dann können wir heute sagen, für diese Information werden auf unserer DNA weniger als 5% gebraucht. Das heißt, nach klassischer Vorstellung sind mehr als 95% der DNA, wozu auch immer, aber nicht dafür, was wir eigentlich mal in der Schule gelernt haben. Das war ein ganz kleiner Teil. Und ganz viele Kollegen haben dann gesagt, naja, das ist einfach Schrott, Abfall, Junk-DNA. Hat sich einfach so im Laufe der Zeit der Jahrmillionen angesammelt. Ich war damals schon skeptisch, heute schreibt es niemand mehr. Aber wir haben einfach das Problem, wir ahnen inzwischen und haben sehr deutliche Hinweise, dass ein großer Teil für Regulationsprozesse, für Regulationsmechanismen gebraucht wird. Aber wir wissen noch gar nicht, wie können wir denn das richtig überhaupt erforschen? Wie kommen wir dem überhaupt auf die Spur? Bei den Eiweißen konnten wir sagen, aha, wir haben jetzt sozusagen den Übersetzungscode entschlüsselt. Das kam ganz kurz, nachdem dann Watson und Crick, die wir gestern Abend gesehen haben, als sie mal die Idee hatten, die Vorstellung von der DNA, kam man schnell auf die Idee, wie kann man den Eiweiße übersetzen. Aber da gibt es noch viel schwierigere Sachen. Ha. Und als man den Menschen entschlüsselt hat, ein paar Jahre später, 2005, das ist das Titelbild damals von der Zeitschrift Nature, hat man auch das Erbgut des Schimpansen entschlüsselt. Das hier ist übrigens das Schimpansenmännchen, von dem man die Probe genommen hat, lebt inzwischen nicht mehr, aber nicht, weil man diese Untersuchung gemacht hat. Das hat er locker überstanden, kein Problem. Aber dieses Schimpansenmännchen lebt nicht mehr. Aber das, was wir als Schimpansengenom haben, dass diese Probe stammt von diesem Schimpansen. Und seit 2005 kennen wir nicht nur das Genom des Menschen, sondern auch das Genom des Schimpansen. Ich habe Ihnen gestern Abend gezeigt, das können wir uns da nochmal anschauen, wir haben hier diese Abfolge von diesen vier Buchstaben A, T, C und G. Und ich habe Ihnen gestern Abend gesagt, in unserem Erbgut sind das etwas mehr als 3,1 Milliarden solcher Zeichen. Und die kennen wir heute, die kann man auf einer CD runterladen. Können Sie übrigens in einer öffentlich zugänglichen Datei auch im Internet nachschauen. Ist nicht so spannend, ist einfach eine unendlich lange Kette mit C, Gs, T's und A's, also jeder Roman ist spannender, können wir mehr damit anfangen. Aber dann war klar, jetzt kommen wir auf die Spur. Das ist eine ganz starke Motivation für diesen Bereich der Molekularbiologie, dass man sagt, wenn wir die DNA verstanden haben, wenn wir das wollen verstehen, dann wissen wir, was macht denn den Menschen zu Menschen. Und das haben Sie sicher auch schon gehört. Das war dann eines der ersten Resultate. Genetisch ist der Mensch und der Schimpanse praktisch gleich. Das haben Sie doch noch im Ohr, ja? 1% genetischer Unterschied. Und da sind manchem die Gesichtszüge entgleist, ja? Sind wir dann nicht vielleicht doch wirklich miteinander verwandt? Nun, damit Sie vielleicht ein bisschen die Dinge gelassener sehen können, erzähle ich Ihnen Folgendes. Ich habe zusammen mit meiner Frau 4 Kinder, darunter 2 Mädchen. Nun machen mir die Kollegen weiß, vom Schimpansen unterscheide ich mich genetisch um etwa 1%. Von einer meiner beiden Töchter unterscheide ich mich genetisch um etwa 3%. Ich hoffe, Sie haben jetzt keine falsche Vorstellung vom Aussehen meiner Töchter. Was ich Ihnen damit andeuten will, ist einfach Folgendes. Mit diesem 1% Unterschied, das war zum damaligen Zeitpunkt, nach dem, was man damals wusste, einfach ein Zahlenwert. Was der bedeutet, können wir bis heute noch nicht wirklich genau bestimmen. Das heißt, das sind einfach mal Daten, was die bedeuten, wissen wir gar nicht. Übrigens, für all diejenigen, die jetzt ein bisschen verwirrt sind, dass der Unterschied zwischen mir und einer meiner Töchter so groß ist, hat damit zu tun, dass sie 2 X-Chromosomen haben und ich habe ein X- und ein Y-Chromosom. Das macht ungefähr 3% aus. Aber Sie sehen, man muss sehr vorsichtig sein, wenn man mit diesen Daten umgeht. Wir wissen gar nicht, was das bedeutet. Im Jahr 2005, also als man den Schimpansen sequenziert hatte, da hat man uns gesagt, der Unterschied zwischen Mensch und Schimpanse ungefähr 1%. Im Februar diesen Jahres ist ein Artikel erschienen, da hat man das Y-Chromosom, also dieses kleine Chromosom, das typisch ist für männliche Zellen, nochmal genau untersucht. Und es also nochmal sehr viel genauer untersucht und auch das vom Schimpansen kennt man heute sehr viel genauer als im Jahr 2005. Und da macht man ganz spannende Entdeckungen, zum Beispiel, dass im Y-Chromosom beim Schimpansen nur 2/3 der Gene oder der Genfamilien drin sind, die man bei Menschen findet. 2/3, das heißt, das sind zwar schon 33% Unterschied. Und nur 47% der proteinkodierenden Elemente des Menschen finden sich beim Y-Chromosom vom Schimpansen von denen vom Menschen. Das sehen Sie, jetzt hat man an einer Stelle ein bisschen genauer geguckt und die Dinge sehen komplett anders aus. Komplett anders. Das heißt nicht, dass das alles falsch ist. Aber das heißt zumindest beim Y-Chromosom sieht die Welt komplett anders aus. Der Leiter dieser Arbeit, dieses Projekts hat in einem Interview gesagt, das muss man sich so vorstellen, wenn man zum Beispiel das Chromosom 21 vom Schimpansen anschaut und mit dem menschlichen Chromosom 21 vergleicht, dann ist das so, wie wenn man das Spiegelbild anschaut. Die sind praktisch identisch. Wenn man das mit dem Y-Chromosom macht, dann hat man den Eindruck, man sieht das Y-Chromosom vom Schimpansen, aber der Spiegel, in dem man jetzt das ist wie wenn der Spiegel zerbrochen wäre, in Scherben wäre. Da gibt es gar kein Spiegelbild. Etwa 30% vom Y-Chromosom vom Schimpansen, die kann man mit dem menschlichen Y-Chromosom überhaupt nicht vergleichen. Also man muss, damit man die vergleichen kann, schreibt man die übereinander. Damit man einfach gucken kann, wo sind die Unterschiede. Und wenn Sie jetzt versuchen, die DNA vom Y-Chromosom so zusammenzuschreiben, man nennt das ein Alignment zu machen, also einfach zueinander zu schreiben, das passt überhaupt nicht. 30% vom Y-Chromosom kann man überhaupt nicht irgendwo hinsetzen, wo das bei Menschen einigermaßen passen würde. Was ich Ihnen damit zeigen will, ist einfach, auch das, was wir heute über Molekularbiologie wissen, sind Daten, die uns nicht zeigen, was ist der Mensch eigentlich. Sondern sind Daten, die wir, wie die Fossilien auch, interpretieren müssen. Und das, was ganz schwierig ist, ist, dass wir die Erfahrung machen, bis heute haben uns auch die molekularen Daten nicht wesentlich weitergeholfen. Vielleicht noch ganz kurz, läuft ein Forschungsprojekt, wo man auch das Genom, das Erbgut des Neandertalers entschlüsseln will. Übrigens, ob der so ausgesehen hat, weiß man gar nicht. In dieser Höhle in Kroatien hat man Neandertaler-Fossilien gefunden, die sehr gut erhalten sind. Und da versucht man heute das Genom, das wird dann so ein Knochen mit ins Labor genommen und unter Reinstraumbedingungen nimmt man dann daraus Proben und versucht dann das Erbgut zu entschlüsseln. Vielleicht ein Beispiel. Man hat inzwischen schon ein Gen identifiziert, also schon mehrere, aber man hat ein Gen, das FOXP2-Gen gefunden. Das hat man im Jahr 2007 publiziert. Und da war dann zu lesen, das stand dann auch in Ihrer Tageszeitung, jetzt haben wir den genetischen Beweis, der Neandertaler konnte reden. Als ich das meinem Freund erzählt habe, der sich mit Fossilien beschäftigt, er sagt, das wusste ich schon lang. Weil das, was wir vom Neandertaler wissen, was der gemacht hat, das geht gar nicht, ohne dass die miteinander geredet haben. Die fangen keine Delfine, ohne dass die miteinander reden und so weiter und so weiter. Aber ich will Ihnen trotzdem noch was zu diesem FOXP2, was dieses FOXP2-Gen macht, wissen wir gar nicht. Wir wissen es nicht. Wir wissen nur, es gibt Familien, in denen kommt eine erbliche Sprachstörung vor. Und man weiß, der genetische Defekt sitzt auf FOXP2. Und daraus schließt man, dieses Gen FOXP2 hat irgendwas mit der Sprache zu tun. Und jetzt hat man FOXP2 beim Neandertaler gefunden und jetzt sagt man, Neandertaler konnte reden. Wir haben jetzt den molekularbiologischen Beweis, Neandertaler konnte reden. Das ist der Hintergrund. Es ist unter den Forschern eine deutlich spürbare Ernüchterung eingetreten, weil wir merken, weder bei den Fossilien, und dasselbe beobachten wir auch jetzt in der Molekularbiologie. Die Daten, wenn sie für sich noch so faszinierend sind, sie zeigen uns nicht wirklich, was macht denn den Menschen zum Menschen. Wir finden viele Daten, immer mehr Daten, aber all diese Daten müssen interpretiert werden. Wir brauchen Informationen über eine ganz andere Schiene. Es ist ein Irrtum, es ist ein falscher Denkansatz zu glauben, wenn wir noch ein bisschen mehr verstehen über die DNA, wenn wir noch ein bisschen mehr aus der Genetik wissen, dann können wir sagen, was macht denn den Menschen aus? Nein, man hat umgekehrt den Eindruck, je mehr wir wissen, umso mehr zerrinnt uns der Mensch eigentlich zwischen den Fingern. Und das ist der Punkt, an dem ich einfach die Position wechseln will. Ich will für unser Nachdenken über den Menschen, über unser Bild vom Menschen, einfach mal die Informationsquelle wechseln. Ich will Ihnen ein paar Takte zum Schluss sagen über die Informationsquelle, aus der ich glaube, dass wir grundlegende, wesentliche Informationen über den Menschen erhalten. Und das hängt damit zusammen, dass ich in meiner Bibel, wenn ich sie ganz vorne aufschlage, mitbekomme, der Mensch, den hat Gott gemacht. Und sehen Sie, in unserem Alltag machen wir das ganz oft so. Wenn bei uns zu Hause ein Küchengerät kaputt geht, dann mache ich was man eigentlich nicht tun sollte. Das habe ich so von meinem Vater mit übernommen. Dann hole ich den Schraubenzieher und mache das auf. Und wenn ich dann den Gehäusedeckel abhebe, dann komme ich meistens auf eine Schicht, da ist ein dicker Zettel dran, wo drauf steht, Finger weg. Wenn Sie da jetzt aufmachen, dann erlischt jegliche Garantieleistung und Sie können da noch mehr kaputt machen. Meistens lasse ich mich davon nicht wirklich abhalten. Aber manchmal passiert es auch, wenn ich es dann wieder zusammenschraube, dann merke ich, da ist was übrig, es passt nicht alles zusammen. Manchmal läuft es am Ende trotzdem nicht. Man täte gut daran, das wirklich einzupacken und zurückzuschicken, weil die es gemacht haben, darüber Bescheid wissen. Die wissen Bescheid. Und vielleicht ist es bei Menschen ja auch so, dass man gut daran täte, beim Hersteller nachzufragen. Weil der Bescheid weiß. Manchmal machen wir es im Alltag so in unseren technischen Dingen. Nicht immer. Es gibt auch da Leute, die aus der Reihe tanzen. Aber eigentlich wissen wir es. Der Hersteller weiß Bescheid. Ganz am Anfang unserer Bibel, wenn wir sie aufschlagen, steht, lasst uns Menschen machen, ein Entschluss Gottes. Der Mensch ist aus Sicht der Bibel nicht einfach ein Lebewesen, das irgendwann in einer Entwicklungsreihe auftaucht. Die Bibel sagt, der Mensch, den Menschen gibt es, weil Gott einen Entschluss gefasst hat. Gott will den Menschen. Lasst uns Menschen machen. Und sehen Sie, dann kommt was ganz Wichtiges in dem Zusammenhang. Dann sagt uns Gott in seinem Wort, dass er den Menschen macht, sich zum Bilde. Gott schuf den Menschen sich zum Bilde Gottes schuf er. Das heißt, wenn wir aus der Bibel etwas über den Menschen hören, dann wird er uns präsentiert, bezogen auf Gott. Das heißt, die Bibel sagt uns, wenn du den Menschen verstehen willst, dann musst du Gott kennen. Vielleicht liegt darin der Grund, warum wir heute so große Probleme haben, den Menschen zu verstehen, weil wir Gott weggewischt haben. Und die Bibel sagt uns, dann versteht ihr ihn nicht, dann habt ihr nur noch das Material. Dann habt ihr nur noch Knochen, dann habt ihr nur noch ein paar Moleküle. Und daraus könnt ihr den Menschen nicht verstehen. Wenn ihr wirklich wissen wollt, sagt uns die Bibel, wenn ihr wirklich wissen wollt, wer der Mensch ist, dann müsst ihr Gott kennen. In diesem Verhältnis, so ist er gemacht. Und wenn ihr das ausblendet, dann seht ihr nicht mal mehr die Hälfte. Ohne ins Detail zu gehen, das Erste, was Gott macht mit dem Menschen, die er eben gemacht hat, er redet damit. Es ist nicht wahr aus Sicht der Bibel, dass der Mensch erst über lange, lange Zeit mal über irgendwelche Stadien, wo er lallt, wo er das Reden langsam lernen muss. Nein, die Bibel sagt, Gott macht den Menschen, dann redet er mit dem. Und schauen wir uns das doch mal ganz nüchtern an. Was Gott mit Adam macht, ist, dass er sagt, Adam,
Du bist der Chef über meine Schöpfung. Das gehört alles dir. Du bist da drin der Chef.
Wenn wir das modern übertragen, würden wir vielleicht sagen, Gott beauftragt den Adam und sagt, du bist jetzt mein Ökomanager.
Stellen Sie sich mal vor, das macht der Adam ohne Studium, ohne dass er irgendwo ein Praktikum machen kann, ohne dass er irgendwo eine Bibliothek hat, wo er nachgucken kann, wie macht man denn das? Gott sagt, er macht es und er macht es.
Das ist keiner, der irgend so ein klein Doofi ist.
Nein, in der Bibel bekommen wir den Menschen präsentiert, Gott macht den.
Der kann ungeheuer viel.
Schauen wir mal weiter. Gott führt dem Adam alle Lebewesen vor und sagt, Adam, benenn die mal. Und so wie du sie nennst, sollen sie heißen. Das, was Adam macht, das würden wir heute in der modernen Biologie als Taxonomen bezeichnen. Der soll systematische Biologie machen. Vielleicht haben Sie es schon mal mitbekommen. Es kommt auch heute noch vor, dass man ab und zu ein neues Käferchen findet. Das ist noch in keinem Buch verzeichnet. Eine ganz tolle Sache, bis das getauft ist, bis das einen Namen hat.
Das hat Adam am Fließband gemacht.
Der wäre berühmt geworden, wenn der an jeden lateinischen Namen, den er da vergeben hätte, seinen Namen angehängt hätte. Ja?
Der hat so nebenher noch systematische Biologie betrieben.
Und dann sagen mir immer wieder Leute, naja, das steht dort im ersten Buch Mose und das sind ja schwierige Texte. Wie wollen wir die verstehen? Ich sehe das anders. Wenn ich meine Bibel richtig lese, dann lese ich über Gott, den Schöpfer, in der ganzen Bibel. Und eine Stelle ist mir besonders einprägsam. In Apostelgeschichte 17, da ist Paulus in Athen. Wenn Sie so wollen, bei den Intellektuellen seiner Tage. Das sind die Philosophen in Athen. Auch wenn die griechische Kulturgeschichte ihren Höhepunkt damals schon überschritten hat. Aber dort sitzen die Intellektuellen und die laden den Paulus auf den Areopag ein und sagen, erzähl uns mal von deinem Gott. Lohnt sich. Lesen Sie das mal nach. Lohnt sich. Können ganz viel auch über Didaktik, Pädagogik lernen von dieser Stelle aus Apostelgeschichte 17.
Aber jetzt hat Paulus die einmalige Chance zu erzählen von seinem Gott. Dazu ist er zum Vortrag eingeladen.
Und dann stellt er sich hin und sagt unter anderem, oder ganz am Anfang, er bezieht sich auf diesen Altar von diesem unbekannten Gott, der er dann beim Spazierengehen in einem Vorgarten gesehen hat. Und dann fängt er an und sagt, der Gott, der die Welt und alles, was in ihr ist, geschaffen hat. Er, der Herr des Himmels und der Erde, wohnt nicht in Tempeln, die von Menschenhand erbaut sind. Wenn Paulus anfängt, vor intellektuellen Menschen von Gott zu erzählen, fängt er an, indem er sagt, der Gott, der hat Himmel und Erde gemacht. Als mir das aufgefallen ist, bin ich sehr nachdenklich geworden. Wie rede ich von Gott? Wo fange ich an, von Gott zu reden? Und dann ist mir aufgefallen, ganz oft, wenn ich mit Menschen von Gott rede, dann fange ich an bei Johannes 3, Vers 16. Gott liebt dich. Ist wichtig. Das müssen Menschen hören. Mist, als ich das gelesen und verstanden habe, deutlich geworden, vielleicht stimmt meine Didaktik nicht. Vielleicht hat sich Gott was dabei gedacht, wenn er sich zuerst zu erkennen gibt als Schöpfer. Vielleicht müsste ich umdenken. Vielleicht müsste ich neu anfangen, von Gott anfangen, so zu reden, wie Gott sich zeigt. Aber dann gibt es noch eine heiße Nummer in diesem Vortrag bei Paulus. Da steht er dort auf dem Areopag und sagt, er, dieser Gott, hat auch gemacht, dass das ganze Menschengeschlecht von einem einzigen Stammvater her auf der ganzen Oberfläche der Erde wohnt.
Also ich würde am liebsten die Hände über dem Kopf zusammenschlagen und sagen, Paulus, musst du denn selber dein Grab schaufeln? da mutet er doch den Leuten allen Ernstes zu, dass er sagt, Gott hat wirklich einen Menschen gemacht. Und von diesem einen Menschen stammen alle Menschen auf der Erde ab. Das ist gar nicht, das hätte er gar nicht sagen müssen. Wäre gar nicht notwendig gewesen. Aber wenn wir Paulus fragen würden, also wenn ich jetzt mit Paulus so ein Interview machen könnte und ihn fragen könnte, Paulus, glaubst du allen Ernstes, dass es Adam wirklich gegeben hat? Wenn ich Paulus richtig verstehe in seinen Briefen, dann gehe ich davon aus, er würde sagen, aber klar, so steht es doch da. Das ist auch so ein Punkt, wo ich Ihnen Sie sehr warnen würde. Wenn Sie das sagen heute, dass Sie davon überzeugt sind, dass Gott den Menschen gemacht hat, dass Gott einen Menschen gemacht hat und dass alle Menschen von diesem einen Menschen abstammen. Es könnte sein, dass Sie Probleme in Ihrer Karriere kriegen. Die Leute halten Sie für verrückt. Haben Sie im Biologieunterricht nicht aufgepasst? Das ist heute elementar, da muss man nicht mal Abitur machen. Das gehört zum elementaren Unterricht, dass es wie es immer auch genau war, aber so sicher nicht. Das können Sie in jeder Fernsehsendung sehen, ja? Wie da die Affenvorfahren von den Bäumen runtergekommen sind, wie der Mensch sich langsam aufrichtet. Manchmal verwendet es dann auch noch die AOK in der Werbung oder wie auch immer, ja? Das ist Allgemeinwissen heute. Aber sehen Sie, wir wissen nicht, was der Mensch eigentlich ist. Vielleicht hat es was damit zu tun. Wir finden das auch nicht nur in der Apostelgeschichte bei Paulus, wir finden das in vielen Stellen in den Psalmen, finden wir viele Stellen, wo David das sagt. Jeremia kann von sich sagen, das Herrn Wort geschah zu mir, ich kannte dich, ehe ich dich im Mutterleibe bereitete. Das ist interessant im Zusammenhang mit Embryonen, wo wir gestern Abend drüber geredet haben. Gott sagte dem Jeremia bei der Berufung, ich kannte dich, ehe ich dich im Mutterleibe bereitet habe. Also nicht erst mit der Geburt. Schon bevor der die Embryonalentwicklung im Leib seiner Mutter vollzogen hat, hat Gott ihn gekannt, ausgesondert und zum Propheten für die Völker. Die Bibel sagt uns auch, dass die Menschen als Gottes Geschöpfe verantwortlich sind. Verantwortlich dafür, dass der Tod in der Welt ist. Aber die Bibel macht auch deutlich, und das ist dann Evangelium, dass das nicht der Schluss ist. Dass der Tod nicht der Schluss ist, sondern dass Gott selber seinem Sohn gestorben ist und den Tod besiegt hat. Was ist der Mensch? Wie ist unser Menschenbild geprägt? Machen wir uns nichts vor, auch unser Denken ist durch das, was Menschen heute wissen, beeinflusst und geprägt. Wir haben Schule durchlaufen, wir haben Bücher gelesen, wir schauen Fernsehsendungen an. Das hinterlässt Spuren in unserem Denken. Ich wollte Sie heute Morgen einfach darauf aufmerksam machen, dass das, was wir heute wissen, uns nicht annähernd genügend Material liefert, um allein aus diesen Informationen ein zuverlässiges Bild vom Menschen zu kriegen. Und ich wollte Ihnen am Schluss einfach deutlich machen, was für mich persönlich wichtig ist. Was ich hier in diesen biblischen Texten höre, damit ich dieses Bild, dieses Wissen vom Menschen mitnutzen kann, um das, was ich als Naturwissenschaftler studiere und lerne, einordnen zu können. Weil ich von der Naturwissenschaft selber her, aus der Natur selber, nur, so würde die Bibel sagen, ein verzerrtes Bild vom Menschen kriege. Und um zu sehen, was er eigentlich ist, brauche ich Fachinformation ganz anderer Art. Und mein Tipp wäre, wenden Sie sich an den Hersteller. Dort kriegen wir Originalinformation, was er sich dabei gedacht hat, wie er den Menschen sieht. Das sind nicht wissenschaftliche Daten, das sind nicht naturwissenschaftliche Daten. Aber es ist Information, die uns hilft, den Menschen in einer ganz neuen Dimension zu sehen. Und ich glaube, wir brauchen diese Information auch gerade heute. Aber auch das will ich nicht verschweigen. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie das sagen. Oder ich sage es anders. Seien Sie sich bewusst, das hat Konsequenzen, wenn Sie das sagen. Vorsichtig müssen Sie nicht sein, aber Sie sollten wissen, was Sie damit tun. Das ist in unseren Tagen, nach meiner Wahrnehmung, nicht opportun, nicht Mode. Aber man kann sich ja auch den Luxus leisten, nicht jede Mode mitzumachen. Vielen Dank, dass Sie jetzt so lange geduldig mit mir waren.